nur wenn man jetzt sagt, oh, wir müssen jetzt irgendein Statement setzen in diesen Zeiten. Bei einer Band wie Brings ist es authentisch. Brings haben schon immer, bei Missständen sind sie laut geworden und haben, wenn irgendwo Massenentlassungen waren oder sonstige Sachen, dann haben die sich geäußert.
Aber ich habe den Spieß einfach rumgedreht. Ich habe gesagt, weißt du was, die 5 oder 10%, wie viele dann auch in einem Saal sind, die mich hassen in der Rolle? Ja, aber wunderbar, für euch mache ich erst recht gern.
Genau, weil für viele Außenstehende ist Karneval ja nur Besäufnis, weil viele Medienberichte, gerade von nicht lokalen Medien, für die besteht Karneval nur aus Sülpicher Straße, nur aus solchen Bildern. Und dann denken viele immer, ja, Karneval bedeutet ja nur, mit dem Tetrapack durch die Gegend zu laufen und sich volllaufen zu lassen. Und das ist halt nicht das, was in den Sälen passiert.
Du merkst das ja auch in der Familie zu Hause. Weihnachtsabend, wo wird sich die Schnauze drüber zerrissen, über alles, was negativ war? Im wenigsten Falle mal über die schönen Sachen. Und das ist das, dass man vielleicht einfach mal umdenken, gerade wo wir sagen, der Karneval ist ja so die Flucht, mal einfach mal ein bisschen Freude und Spaß zu haben, dass man einfach mal wieder das Glas halb voll als statt halb leer hat. Aber da haben wir, glaube ich, sowieso bundesweit so ein Drama in dieser Kiste.
Bis der Nubbel brennt. Der Kölner Karnevalspodcast.
Bis der Nubbel brennt.
Bis der Nubbel brennt. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe. Wir sind der neue Karnevals-Podcast. Mein Name ist Björn Lindert und wir beleuchten das ganze Jahr über alle Themen rund um den Karneval. Also alles, was das Karnevalsherz begehrt, wird hier in den nächsten 12 Monaten und natürlich auch in den nächsten Jahren beleuchtet. Und ich habe es gerade gesagt, es ist die zweite Ausgabe, aber damit sind wir ja in Köln eigentlich schon so weit, dass es jetzt schon Tradition hat. Und was auch Tradition hat, sind unsere Gäste. Man könnte fast auf die Idee kommen, wir machen es jetzt einfach immer wieder in der gleichen Besetzung. Das nicht, aber zumindest habe ich zwei so meinungsstarke und inhaltsstarke Gäste in der Premierensendung zu Gast gehabt, dass wir uns gesagt haben, komm, da machen wir 2 Sendungen draus. Und deshalb freue ich mich abermals, dass der personifizierte Express Marcel Schwamborn bei mir zu Gast ist. Hallo Marcel.
Hallo.
Und natürlich auch einer der bekanntesten Künstler, Moderatoren, Sänger und Künstler dieser Stadt, dieser Metropole, Ken Reiser. Hallo.
Hi, hallo, lieber. Grüß dich.
Ja, ich hatte es gesagt, wir heißen Bis der Nubbel brennt. Und da kann an euch beide natürlich nur die Frage sein, so zu Beginn des Jahres, habt ihr schon was, wofür der Nubbel herhalten muss in 8 Wochen? Marcel, gibt es schon irgendwas? Oder gibt's Rituale, was immer beim Nubbel abgeladen wird, jedes Jahr?
Also ich bin da jetzt nicht der Große, der die Schuld gerne bei anderen sucht, wenn ich was falsch mache. Aber ich würde mal sagen, ich warte mal die Bundestagswahl kurz vor Karneval ab, was ich dann vielleicht dem Nubbel um die Ohren werfe.
Wie ist bei dir?
Ja, das ist das Schöne am Nubbel, dass man ja die ganze Session sammeln kann. Und für die Nubbelreden, ich halte immer 2 Nubbelreden für 2 Gesellschaften, dass man das, ja, man macht sich so seine Notizen über die, ob das Festkomitee ist, ob was in der Stadt geschieht. Jetzt, wie du sagst, Marcel, wir haben die Bundestagswahl. Ja, es passiert in dieser langen Session unwahrscheinlich viel dieses Jahr. Wir haben eine ganz quirlige Dreigestirnsgesellschaft. Wir haben wirklich so, so viel. Und das ist das Schöne beim Nubbel. Das ist das, wo man nicht eine Rede hält, die jetzt allgemein gebräuchlich ist. Das ist eine Rede für Insider. Das ist eine Rede für Kölner, für die Karnevalisten. Und das ist eigentlich das, was richtig Bock macht. Und du kannst draufhauen ohne Sinn. Und ach, das macht Spaß.
Dreh vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja diese wunderbare Rubrik bei uns bei Bis der Nubbel brennt. Und zwar lassen wir uns aus dem Kindermund den Karneval ein bisschen näher bringen. Und was gibt Schöneres, als uns auch den Nubbel von Kindern erklären zu lassen? Bitteschön.
Kids erklären Karneval. In jeder Folge von Bis der Nubbel brennt klären wir einen der vielen Begriffe, die charakteristisch für den Karneval sind. Heute geht es um unseren Namenspatron. Die Geschichte des Nubbel im Kölner Karneval hat nämlich eine lange Tradition. Der Nubbel ist eine lebensgroße Strohpuppe und gehört fest zum Kölner Karneval. Er ist der Sündenbock für all die kleinen und großen Fehler, die während der Karnevalszeit passieren. Wie zu viel feiern oder peinliche Momente. Am letzten Tag des Karnevals, dem falschen Dienstag, wird der Nubbel bei einer Zeremonie verbrannt. Damit werden symbolisch alle Sünden weggewaschen und die Karnevalszeit damit beendet. Dieser Brauch hat eine lange Tradition. Schon im 19. Jahrhundert wurde der Nubbel verbrannt. Heute treffen sich die Jecken in vielen Kölner Kneipen und Stadtteilen zu einem Trauermarsch. Ein verkleideter Priester hält dabei eine lustige Rede, in der der Nubbel für alles verantwortlich gemacht wird. Danach wird die Puppe angezündet, ein Ritual, das für einen fröhlichen Abschluss sorgt und alle rein in die Fastenzeit starten lässt.
Das steckt also hinter dem Nubbel und ja, ihr beide habt schon angesprochen, es wird eine besondere Session dahingehend, dass ja eine Woche vor Rosenmontag die Bundestagswahl stattfinden wird. Was glaubt ihr oder was befürchtet ihr eventuell auch, wie politisch die Einflussnahme dann vielleicht auf den Karneval sein wird?
Also es ist auf jeden Fall jetzt schon zu hören in den Reden, dass die Politik ein großes Thema sein wird. Also gerade der Tuppes vom Land, Jörg Runge, hält in diesem Jahr eine Rede, die fast ausschließlich aus politischen Inhalten besteht. Da kommt Trump natürlich auch noch mit vor, mit Amerika, aber natürlich auch das Ampel-Aus und die bevorstehende Wahl. Das wird schon natürlich immer wieder ein großes Thema sein. Ob jetzt eine Einflussnahme, natürlich werden sich auch viele Politiker in den Sälen blicken lassen, weil man muss ja auch nochmal seine Nase in jede Kamera halten, dann so kurz vor knapp. Ja, es wird spannend zu beobachten sein, was da passiert. Das Dreigestirn hat für sich klar auf die Fahne geschrieben, dass sie immer wieder an die Werte erinnern wollen, die so ein bisschen verloren gehen in der Gesellschaft. Die wollen halt ganz wichtige Zeichen setzen in ihren Reden und mal schauen, wie sich's entwickelt. Wir sind ja noch am Anfang, aber es wird sicherlich eine spezielle Session in dieser Hinsicht. Wir haben ja auch noch in Köln in diesem Jahr Oberbürgermeisterwahlen, also das kommt auch noch später. Also das wird sich nicht wegdiskutieren lassen, das politische Thema.
Wie siehst du das? Ist das vielleicht sogar eher problematisch für diese Session, dass das Ganze so ein bisschen überlagert vielleicht?
Ja, überlagert, da ist der Karneval seiner selbst genug. Ich glaube eher, dass das die Sache ist, die aktuelle Bundestagswahl. Ob das jetzt Sachen sind, die jetzt gehen wir mal auf die Fernsehkiste für Redner, die jetzt schon aufgezeichnet wird, aber erst nach der Bundestagswahl ausgestrahlt wird, ist eine Kiste, da wird nämlich da dann gar nicht viel passieren. Die Wertesache, glaube ich, wird groß sein, auch in der Gesellschaft mit Dreigestirn und allem. Das ist schön, auch im Hinblick auf die Bundestagswahl da, weil wir haben nur gesehen, wo viele Schwingungen hergehen. Das ist, glaube ich, ganz schön, dass man einfach so diese Werte, Vielfältigkeit und alles nach vorne stellt. Aber es wird auch für die redenden Beiträge ganz lustig, weil du kannst, wenn du wirklich pfiffig bist, ein paar Mal switchen. Ne? Wir wissen nicht, was noch alles kommt. Klar, Frau Reker wird Prügel kriegen. Ne? Aber gut, das ist halt eine Sache, die wird erst nach dem Karneval stattfinden. Und was alles da städtepolitisch die Parteien sich wieder zerhacken und zerhauen oder intern sich selber wieder zerdreschen, das ist ein Thema. Aber das findet dann schlussendlich erst nach der Session statt. Aber als Redner kannst du ganz viel switchen. Ne? Also wenn du da ein bisschen pfiffig bist und den Werdegang in der Session mit verbrätst und mit verarbeitest, wird das spannend sein.
Die Wagenbauer haben auch ein bisschen zu tun.
Das ist eine große Herausforderung, glaube ich.
Genau. Innerhalb von ein paar Tagen nach der Bundestagswahl entsprechend zu reagieren, wenn dann der Zug rollt, dass dann die Persiflagewagen entsprechend schon aktuell sind. Also die werden in der Woche ordentlich Nachtschichten einlegen müssen.
Dann hoffen wir, dass Rosenmontag nicht regnet, weil sonst ist die Farbe noch nicht getroffen, sonst läuft dann den Wagen runter. Ja, es wird sicherlich ein Thema, was wahrscheinlich auch dann speziell nochmal diese Rolle des Dreigestirns wahrscheinlich auch ja, besonders machen wird in diesem Jahr, weil nun mal diese Werte, die dieses nun mal homosexuelle Dreigestirn verkörpern wird, die finden natürlich dieses Jahr sicherlich speziell nochmal Gruppierungen in die eine oder andere Richtung, das zu kommentieren, oder?
Ja, es ist einfach, ich glaube, mit dieser ganzen Kiste des Dreigestirns, mit dieser ganzen Thematik, die wir dieses Jahr haben und mit der ganzen Lage, die wir auf der Welt haben, ob Kriege, ob alles, wo man auf der einen Seite einfach mal sagen, Kinder, es kann doch nicht so schwierig sein, seid doch mal ein bisschen lieb zueinander, nehmt euch doch mal in den Arm, da gehört auch eine gesunde Selbstreflexion zu, ja, wertschätzt euch gegenseitig und lasst mal glücklich sein, dass wir dieses wunderbare bunte Fenster Karneval haben, bis zu jeder kleinen Veranstaltung als Künstler, der auf der Bühne steht, der 20 Minuten einfach mal bei diesem ganzen Driss in der Welt mal die Leute zum Lachen und zum Singen bringen kann. Also das in Kombination, auf der einen Seite die Werte und auf der anderen Seite lass mal einfach mal die Fenster nutzen, um mal ein bisschen Fröhlichkeit zu verbreiten.
Du hast ja dieses schöne Lied mit dem Michael Kuhl, das hatte ich schon mal zitiert, geschrieben, Karneval, ach Karneval, das ist auch, der Nubbel wird da auch thematisiert, wenn der Nubbel brennt, brennt jedem Jeck singen Hetz. Mhm. Wie habt ihr das gemeint oder was ist die Botschaft dahinter, hinter dem Satz?
Ja, die Botschaft in dem Sinn ist einerseits, dass natürlich für auch die Tradition das Herz brennt. Und es war immer in der Entwicklung. Ich höre mal, auch früher war alles besser. Ja, also das ist der ewige Piss vor Zell. Das ist furchtbar. es war immer in einem Flow, in einer Entwicklung und es geht immer weiter, es wird weitergetragen. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, da sind wir wieder bei Werten auch, dass wir trotzdem nicht die Zöpfe der Tradition immer komplett abschneiden, dass wir einfach auch so Sachen wie, ich sehe das in der Gesellschaft, in den Karnevalsgesellschaften, dass man auch vielen jungen Mitgliedern einfach auch mal vermitteln muss, da fängt der Karneval an und da ist er zu Ende und wir müssen jetzt nicht, also ich bin da jetzt keiner, der da, ne, jetzt poltert im Jahr wegen irgendeinem Sonnenschein rumrennen. Nee, wir machen überall unterm Strich, singen wir Kölsche Lieder. Aber es ist einfach schön, dass man diese Tradition mit seinen Grundfesten, die sie auch hat, wie eine Nubbelverbrennung am Schluss, wo es wirklich dann, ja, wo wir alles nochmal reinladen, wo es auch emotional wird, denn jetzt ist es vorbei. Und jetzt ist es auch vorbei, ne? Da sind wir wieder bei roten Schüchchen von Dreigestirn und sowas. Dass diese Mischung zwischen schön miteinander feiern, emotional und trotzdem haben wir die Werte auch durch die Tradition. Ne? Und das soll so ein bisschen in diesen Satz mit rein.
In dem Lied, der Satz, hast im Keller auch deine Leichen. Welche Leichen hast du im Keller?
Ach, ich heiße ja nicht Kuckuckorn, hab da einen Kühlschrank für, ne? Aber ja, ach Gott, natürlich trinkst du mal einen über den Durst, natürlich wird eine Nacht mal länger, natürlich muss man auch so ehrlich sein und sich mal bei Leuten entschuldigen, wo man vielleicht einfach mal über die Bresche gegangen ist und dann muss man auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, ja, Gottes Willen, man macht auch nicht immer alles richtig im Leben, das gehört dazu, aber ich denke, man muss lernen, damit umzugehen, auch mal wirklich Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, ja, tut mir leid.
Ich habe letztens, Marcel, von dir einen Artikel oder ein Interview gelesen mit Brings, hattest du da nochmal gesprochen, auch über diese ganzen politischen relevanten Themen dieses Jahr. Unter anderem ging es natürlich auch um Themen wie die AfD. Ich will aber auch was anderes hinaus, weil ich will jetzt auch gar nicht zu politisch werden, auch wenn wir bei Bis der Nubbel brennt schon auch mal lustig, mal traditionell, mal hintergründig sein wollen. Aber ich wollte von dir mal wissen, wie sehr ist die Erwartung auch an Künstler, an Bands? Es sind natürlich prominente Figuren. Inwieweit sollten, müssen sie sich positionieren oder inwieweit sollte man auch nicht zu viele Erwartungen haben? Hat man ja auch oft bei Fußballern, diese sollten sich lieber politisch dann auch mal raushalten aus gewissen Themen, weil
denk noch ist an schmaler das Grad. Ne? Desaster in Katar mit unseren Fußballern, die dann nicht mehr wussten, was sie überhaupt noch machen sollen und dann darüber das Fußballspielen vergessen.
Das meine ich, man kann jetzt nicht jedem Frontmann einer Band irgendwie, den kann man jetzt nicht fragen, wie positionierst du dich vor der Bundestagswahl?
Es muss aus der Überzeugung der Bands herauskommen, also irgendwas Aufgesetztes passt da nicht. Nur wenn man jetzt sagt, oh, wir müssen jetzt irgendein Statement setzen in diesen Zeiten. Bei einer Band wie Brings ist es authentisch. Brings haben schon immer, bei Missständen sind sie laut geworden und haben, wenn irgendwo Massenentlassungen waren oder sonstige Sachen, dann haben die sich geäußert, haben auch auf vielen Demonstrationen gespielt, sind auch mit die Ersten immer, wenn irgendwo eine Demo stattfindet, die dann da auftreten. Und da ist es halt, ihr Statement in diesem Jahr gegen die AfD ist jetzt halt das aktuelle Sessionslied, solange die Welt sich dreht. Und das, sagen sie halt, ist natürlich, hat der Band jetzt viel Ärger eingebracht, weil man muss sich vorstellen, wenn 1000 Menschen in einem Saal sitzen, sitzen in diesem Saal auch 200 potenzielle AfD-Wähler, weil das ist nun mal die Prozentzahlen, die diese Partei hat. Und wenn dann ein Künstler vorne sowas sagt, aber da sagt der Peter ganz ehrlich, wenn ihr diese Parteien wählt, dann könnt ihr auch den Saal verlassen. Dann wollen wir euch nicht mehr bei uns haben. Dann gehört ihr nicht mehr dazu. Und wie gesagt, bei solchen Bands funktioniert es. Es darf nicht gekünstelt wirken. Und es gibt einige Bands, die haben in dieser Hinsicht was im Repertoire und äußern sich in dieser Hinsicht. Aber es gibt auch welche, die spielen einfach ihre Lieder. Und das wird dann auch irgendwann zu viel. Wenn du an einem Abend fünfmal mit dem Zeigefinger was von der Bühne hörst, dann sagst du auch irgendwann, yo, jetzt ist es mal Jod. Wir wollen auch ein bisschen schunkeln und wir wollen auch Spaß haben. Weil das ist ganz wichtig, wie Ken eben auch sagte, dieser Moment Karneval ist für viele Menschen momentan so das Ventil, um mal aus diesem ganzen Problem rauszukommen. Weil viele Künstler sagen auch schon, die ersten Erfahrungen zeigen, es ist noch mal einen Tacken lauter in den Sälen geworden, noch euphorischer, noch lebendiger. Also man hat wirklich das Gefühl, das ist für viele Menschen der Abend, wo man mal das Ganze draußen lassen kann, diese ganzen Sorgen, die Kriege, die Krisen und so weiter und einfach mal in den Saal gehen kann, Spaß zu haben. Das bedeutet nicht, sich besaufen bis zum geht nicht mehr, sondern einfach Spaß haben. Das hat Georg Hinz, der Lost My Singer organisiert, hat mir letztens einen schönen Spruch gesagt, wir betäuben uns nicht im Karneval, wir stärken uns für das, was da draußen passiert. Und das fand ich einen schönen Satz, weil, wie gesagt, Genau, weil für viele Außenstehende ist Karneval ja nur Besäufnis, weil viele Medienberichte, gerade von nicht lokalen Medien, für die besteht Karneval nur aus Sülpicher Straße, nur aus solchen Bildern. Und dann denken viele immer, ja, Karneval bedeutet ja nur, mit dem Tetrapack durch die Gegend zu laufen und sich volllaufen zu lassen. Und das ist halt nicht das, was in den Sälen passiert. Natürlich trinken wir da alle mal ein Bierchen, auch mal zwei. Aber in erster Linie ist es wichtig, dort Kraft zu tanken, mal loszulassen und Spaß zu haben.
Genau aus dem Grund wollen wir uns ja hier bei Bis der Nobel brennt auch die Zeit nehmen, um das ganze Jahr über alles zu beleuchten und eben auch wirklich mal Zeit dafür zu haben, all diese Themen, die hinter dem Karneval stecken, auch das ganze Ehrenamtliche und so, das mal zu beleuchten. Also das in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall hier. Wo der Marcel gerade gesagt hat, auch Gegenwind für so eine Band wie Brings, dann sogar im Saal. Würde mich mal bei dir interessieren, das ist ja nun auch eine spezielle Rolle, wenn du die Julie Voyage einnimmst als Travestiekünstler. Gibt's da auch Anfeindungen, auch bei Social Media? Passiert das auch?
Da weniger oder ja, so gut wie gar nicht. Aber man muss selber für sich lernen, weil man ist ja auf der Bühne immer fokussiert auf das Publikum. Und du siehst die drei Mann, die da sitzen und denken, oh, was soll das denn jetzt? Das muss man für sich lernen. Da muss man sich selber über die Jahre, ich mache das jetzt 20 Jahre fast, baut man sich selber erstmal ein dickes Fell auf. Aber ich habe den Spieß einfach rumgedreht. Ich habe gesagt, weißt du, war die 5% oder 10%, wie viele dann auch in einem Saal sind, die mich hassen in der Rolle? Ja, aber wunderbar, für euch mache ich erst recht gern. Man muss das für sich anders im Kopf verbauen. Wenn du dir über die 10% maximal Gedanken machen würdest, aber die hat jeder Künstler. Und das ist ja, ich mache das auch so ein bisschen gern damit, wo ich sage, ja, die Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Mich muss doch nicht jeder mögen, meine Güte. Dafür haben wir ein buntes Programm. Ne? Aber den Anstand zu besitzen, dann wenigstens die 20 Minuten entweder den Mund zu halten oder raus an die Theke zu gehen, das ist das. Aber das hat jetzt nichts mit meiner Rolle zu tun. Das ist allgemein so eine Kiste, wo ich sage, es geht einfach auch ein bisschen um Respekt, ne, vor der Darbietung auf der Bühne. Und nee, ich habe mittlerweile, wo ich immer denke, es gibt doch diesen Spruch, so wie ich es in den Wald reinrufe. Und da fahre ich seit vielen, vielen Jahren unwahrscheinlich gut. Aber das ist auch einfach ein Respekt gegenseitig. Ich muss keinen beleidigen, ich muss keinen versuchen zu belehren. Aber ich bin für jede Diskussion, für eine gute Diskussion und für einen Austausch dankbar. Und ich finde, wenn man da einfach respektvoll trotzdem miteinander umgeht, habe ich noch nie Probleme groß gehabt. Natürlich kriegt man mal einen Spruch gedrückt. Man kriegt in der Altstadt, bei Altstadtführung, kriegst du viele Sprüche gedrückt. Aber das sind leider auch wieder, mittlerweile wurde ich auch so das Bild, was da abends auf der Straße unterwegs ist, sehr gewandelt hat und sehr verroht außerhalb des Sitzungssaals. Ich sehe da eher das Problem. Ja, das sehe ich eigentlich das ganze Jahr. Das hat jetzt mit dem Karneval gar nichts zu tun, groß, ne? Genau, ja, genau. Ja, und das haben wir in der Altstadt, wohnen ja nur mittendrin, verroht es sehr.
Ihr habt ja mehrfach jetzt schon angesprochen, gerade in den jetzigen Zeiten ist ja Karneval auch irgendwie so ein bisschen was wie, ja, Alltagsflucht, kann man, glaube ich, schon sagen. Das Motto, ich finde es klasse, wie seht ihr das gerade in dem Zusammenhang auch? Weil das lässt ja eigentlich Spielraum auch im Kopf und fürs Ausleben eigentlich in alle Himmelsrichtungen, gerade auch unter dem Aspekt Alltagsflucht, oder?
Das ist schön. Ich finde, wenn Träumen wieder blühe, das ist ein schönes Bild, ein schönes Motto, was das Festkomitee toll in den ganzen Verbindungen, die wir haben, wo wir eben drüber gesprochen haben, was sich in der Welt gerade spiegelt, was die Dreigestirnsgesellschaft aus ist, was den ganzen Karneval, die Alltagsflucht, einfach mal ein bisschen lachen und fröhlich sein in dem ganzen Grau unwahrscheinlich hergibt. Und man kann über dieses Motto auch nicht nur so den ersten Gedanken, ich sage immer, das ist das Prilblumen-Motto, aber ich freue mich immer, wenn ich auch mal, du siehst es ja jetzt an den Karnevalsorden im Fastelovensblech, wenn du jetzt einen Karnevalsorden siehst, natürlich kann man den jetzt von oben bis unten mit Prilblumen behängen, man kann aber vielleicht auch einfach noch einen Ticken weiter mal denken. Und das ist das Schöne, da sind wir, wie gesagt, bei, ob es die Tradis sind, Kurs sind, mit der Knabüs, mit Strüßchen drauf, ob es, wie gesagt, der Plüm ist und also diese Sachen, die ja genau das widerspiegeln, das Motto. Ne? Also das hat noch viel, viel mehr. Ich bin ganz gespannt auf die Persiflagewagen, wie das da wirklich ausgespielt wird, das Motto, ohne Prilblumen.
Neuer Zugleiter ist ja vielleicht auch dann, der wird sich ja vielleicht auch gerade in seinem ersten Jahr noch ein bisschen.
Ja, da kann der Marc jetzt mal richtig zeigen, wo der Frosch die Locken hat, ne? Ja.
Mit leeren Taschen allerdings, das ist ein Problem. Wir haben einen Wechsel bei der Zugleitung dieses Jahr und genau jetzt hängt das Festkomitee finanziell ziemlich in der Krise Und wo er sagt, mit den Persiflagen, wir hatten mal an die 40 Persiflagewagen im Rosenmontagszug, in diesem Jahr werden es nur noch 20 sein. Das ist natürlich nicht viel. Da muss ein paar politische Statements geben und dann noch das. Also das, was den Zug auch so bunt macht, wird alles ein bisschen runtergefahren werden müssen.
Sind wir jetzt gerade auch schon so in diesem Krisenmodus Finanzen? Erstmal noch ein Thema, das habt ihr beide auch zusammen vor ein paar Wochen im Express gehabt, Interview von Marcel mit dir kennen, weil du auch Sorgen hast, glaube ich, um die Stadt Köln, wenn ich das richtig interpretiert habe. Also du hast die Altstadt jetzt schon mal angesprochen. Da ging es ja wirklich darum, dass Köln aktuell ja viele Krisen hat, auch nicht besonders schön ist an der einen oder anderen Ecke, dass sich viele auch nicht mehr ja liebevoll um diese schöne Vaterstadt Köln kümmern.
Ja, für mich geht das leider dahin. Wir wollen alle eine grüne Stadt. Wir wollen alle, dass wir mit dem Fahrrad gut von rechts nach links kommen. Wir wollen schöne Plätze haben, aber für mich und uns in der Altstadt fühlt sich das gerade an. Wir rennen jedem Polarisierenden hinterher. Wir weihen jede Sonnenblume am Ebertplatz ein. Wir malen überall Fahrradwege hin, was auch, ja, unterm Strich der Gedanke schön ist. Aber die ganzen Basics, jetzt, ich kann jetzt wirklich ja für die Altstadt dann nur sprechen, die ganzen Basics gehen so ein bisschen flöten. Die Straßen sind kaputt, es ist dreckig, es wird nichts repariert. Die Logistik liegt in den Knien in der Altstadt. Weil einfach komplette Straßensperrungen da sind, wo sich vorher aber nie mal ein Konzept vorher, mal ein Leitkonzept überlegt wurde, ist ja, wie kriegen wir denn die Logistik trotzdem am Laufen und. Ich sage mal, der einzige Tag, wo in der Altstadt mal wirklich sauber ist, ist nach Rosenmontag und am 11.11., weil da andere Leute aufräumen müssen. Das ist auch jetzt nichts gegen die Mitarbeiter von der AWB, Gottes Willen. Das sind die ärmsten Schweine dann unterm Strich. Aber wir haben einen Riesenbezirk in der Altstadt und da sind wir bei der Thematik, was da nachts für Gruppierungen rumlaufen, die da kaputt machen, die sich benehmen wie ein offener Butz. Wir haben ein kleines Bütchen Ordnungsamt für einen Bezirk mit einem Weltkulturerbe mittendrin und die Dame, die das leitet, hat manchmal Angst, weil sie sagen, ja, wir sind ja nur zu viert oder zu fünft. Das kann nicht sein. Ja, und wenn mal was ist, ja, bis da mal einer auftaucht, ist schon alles geschehen. Ne? Also die Basics sind gerade echt schwach in der Altstadt.
Wie war da der Ursprung? Hast du beim Ken die Sorgen rausgehört oder
ja,
ist auf den Ken zugegangen?
Nee, wir sehen uns ja häufiger und Ken wohnt ja, wie gesagt, mitten im Epizentrum, wo ich dann immer schon denke, Mensch, wie kann man hier ruhig schlafen in diesem Lärm? Aber er sagt, er kann das ganz gut. Ich meine, das merkt ja auch jeder. Wenn man einfach mal in Köln aus dem Hauptbahnhof rausgeht und geht da über den Roncalliplatz, das sieht ja alles nicht schön aus. Man hat da diese 27 Jahre dauernde Domhotel-Baustelle, man hat überall Zäune, überall Bretterbuden, überall Lücken im Pflaster. Also wenn man denkt, dass das eine Millionenstadt ist, wo oder irgendwann, wir saßen mal am Altermarkt, haben Kaffee getrunken und dann kommen da immer diese Horden von den Schiffen, da fahren diese Schiffe täglich in Köln, legen an und dann werden die Touristengruppen durch Köln geführt. Einer läuft mit dem Fähnchen vorne weg und hinterher die Touristen, dann denke ich auch immer, was mögen die nur denken? Wo sind wir hier gelandet? Das ist also Köln, Millionenstadt mit Weltkulturerbe, wie er sagt. Und es sieht hier überall aus, wie als ob da einer gerade mit der Planierraupe drüber gefahren wäre. Es ist also alles, es ist kein Konzept zu erkennen. Alles, was schön ist, machen wir uns wieder kaputt, wie Weinfeste oder so weiter. Die werden vertrieben und so. Also da kommt man ja ganz schnell zu dem Schluss, wenn man sich einfach in der Stadt mit Leuten unterhält. Alle sagen doch, das Schönste an der Stadt sind die Menschen, weil die Herzlichkeit, das Miteinander, das ist schön. Aber gebäudetechnisch, überall Baustellen, überall Staus, KVB fährt nicht, weil sie kein Personal mehr hat, Bahnen sind marode, wie gesagt, Oper wird ja auch in diesem Jahr in der Session, gibt ja keinen Redner, der nicht das Thema Oper in seiner Rede drin hat, weil ist ja klar, bei diesen Summen, die da
seit mehreren Jahren.
Ja, genau. In diesem Jahr ist es nochmal wieder Dollar geworden, weil ja wieder neue Zahlen vorliegen, aber wirklich, die Schulen haben keine Turnhallen mehr, es gibt keine Schwimmbäder mehr und, aber wie gesagt, es sind Fass ohne Boden und das war ganz schnell natürlich, dass wir gesagt haben, da drehen wir doch mal ein Ründchen und thematisieren es. Und ich muss auch sagen, ich habe selten seit langer Zeit wieder so viele Zuschriften bekommen von Lesern, die gesagt haben, vielen Dank, Sie sprechen uns aus dem Herzen. Es ist wirklich furchtbar, was in dieser Stadt abgeht.
Unsere Aufgabe ist es ja, das Ganze ein bisschen positiv zu drehen, weil ich meine, wenn wir jetzt tatsächlich auf das eigene Thema hinter bis der Nubbelbrenn kommen, also Karneval, das ist ja schon was Positives. Denn ich glaube, Auch in Deutschland gibt es keine Stadt, die so sehr für den Karneval steht wie Köln. Das ist jetzt auch gar nicht böse gegen Düsseldorf oder Mainz gemeint. Das ist einfach Fakt. Also Champions League Karneval ist Köln. Das ist nun mal so. Und ist es da nur vielleicht aber das Problem, dass es uns da eben nicht gelingt. Ken, du hast es auch schon angesprochen. Das Bild, was dann teilweise transportiert wird in den Medien, ist halt dann nur dieses saufende Publikum. Ist es da aber nicht eine große Chance für uns und die Stadt Köln, eben dieses Alleinstellungsmerkmal, dass wir da für 7-8 Wochen so eine tolle, strahlende, bunte, vielfältige Stadt sind, das mehr als Imagefaktor der Stadt nach vorne zu tragen. München gelingt es mit einem Oktoberfest ja auch, das als positives Event zu verkaufen. Warum gelingt uns das nicht oder wie gelingt es uns vielleicht, um es positiv zu formulieren, das eben rauszustellen?
Ja, ich glaube aber, guck mal aufs Oktoberfest unterm Strich. Die Bilder, die bei uns in Köln ankommen, sind auch die, wo kotzt wer, über welche Wiese, wer liegt in welchen Ecken und sobald wieder was passiert ist, ist es direkt in den Medien bei uns. Wenn ich da unten bin in München, ich liebe dieses Fest, ich mag das gern, aber ich mag auch genauso, mag das dann, wenn morgens diese Brauchkutschen da einziehen und sowas und wenn dann da mal wirklich dieses Konzert und so, ja, aber die Sachen kommen am wenigsten bei uns an.
Ja, ja, und das ist ja, den Vergleich können wir vielleicht sogar beiseite lassen.
Das ist das Gleiche. Natürlich haben wir eine Chance und ich glaube, das macht in erster Linie das Festkomitee echt ganz gut. Man muss nicht immer mit allem Freund sein, aber das ist normal im Leben, ne? Aber die machen da schon viel, weil der Karneval unwahrscheinlich viel Soziales und Karikatives hat, was du nach draußen stellen kannst, was mir oftmals in der Kommunikation zu kurz kommt. Das liegt aber nicht daran, dass es nicht kommuniziert wird. Aber dass oftmals leider der Mensch oder dass man so ist, wir hängen uns immer gerne erst an den negativen Sachen auf. Und das ist schade. Und man sagt, ja, und das ist wieder schief gelaufen und das war alles schlecht. Und ja, können wir vielleicht auch mal zeigen, was gut war? Oder auch mal aufnehmen für sich selber. Du merkst es ja auch in der Familie zu Hause. Weihnachtsabend, wo wird sich die Schnauze drüber zerrissen, über alles, was negativ war? Und im wenigsten Falle mal über die schönen Sachen. Und das ist das, dass man vielleicht einfach mal umdenken, gerade wo wir sagen, der Karneval ist ja so die Flucht, mal einfach mal ein bisschen Freude und Spaß zu haben, dass man einfach mal wieder das Glas halb voll als Stadt halb leer hat. Aber da haben wir, glaube ich, sowieso bundesweit so ein Drama in dieser Kiste.
Ich finde es, so ein Fest wie Karneval auch jetzt mit einer Werbekampagne nach vorne zu bringen, ist sehr, sehr schwierig. Das ist was, was du erleben musst. Also wenn du einmal in so Sälen drin warst, in Kneipen drin warst, bei einem Zug warst, das ist es, was dann den Leuten haften bleibt. Da kannst du noch vorher so viel erzählen, wie du willst. Du musst es erlebt haben und dann sind die Leute infiziert. Das natürlich auch von der Stadt Köln da in dieser Hinsicht quasi nichts unternommen wird. Es gibt keine Stelle in der Stadtverwaltung, die sich mal damit drum kümmert, so Brauchtumsfeste nach vorne zu bringen. Also sage ich mal, eine Stabsstelle Events in dieser Stadt, das gibt es einfach nicht in der Millionenstadt. In München kümmern sich Menschen ganzjährig um die Bewerbung, Organisation des Oktoberfests. In Köln gibt's das nicht. Und das ist bei so einem Riesenereignis. Ich meine, wir haben 380.000 Übernachtungen pro Session von Leuten, die nach Köln kommen, nur um hier zu feiern. Und die sind danach begeistert und kommen wieder. Aber da ist noch viel Luft nach oben, um das zu bewerben. Aber ich sage immer allen immer nur, kommt her. Und wenn ich nimm, häufig lade ich auch in diesem Jahr wieder, wir gehen wieder mit 40 Mann in die lachende Köln Arena, auch viele Menschen außerhalb von Köln, die sagen dann sofort am selben Abend, bitte nächstes Jahr besorgt mir wieder Karten, ich will wieder mitkommen und so. Und das ist es, so funktioniert's.
Köln ist gefüllt, ne? Also das ist ja das, ne? Und das ist immer, unterm Strich machen es dann die, ob es die Ostermänner sind am 11.11., ob es die Nippisser sind am 11.11. bei sich, ob es dann der Rosenmontagszug ist, das Festkomitee und ja, aber wirklich die Stadt, wie du sagst, das finde ich ganz, ganz furchtbar. Es wird immer gesagt, ja, man müsste ja mal das und das machen, die Nummer Zülpische Straße, die Kisten Altstadt mit Veranstaltungen übers Jahr. Nee, es wird immer nur gesagt und unterm Strich war dann doch nichts gewesen.
Es gibt ja sogar eine Stabstelle Events, aber vermutlich läuft dann da zumindest manches nicht so optimal, wie es sein könnte, ohne da jetzt, da habe ich auch zu wenig Fachwissen, um da jetzt die Leute zu kritisieren, aber dann kann ja irgendwas nicht richtig laufen.
Also für das, was der Karneval der Stadt auch an Geldern generiert, an Einnahmen, an Steuergeldern, was hier an Umsatz umgesetzt wird, jede Session, dafür kommt da viel zu wenig Engagement. Wie gesagt, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die direkt sagen, die Stadt muss viel mehr bezahlen in den Karneval, aber sie sollte sich wenigstens mal kümmern und engagieren da drin, weil es Wertschätzung, ne? Also das ist ja schön und gut. Man kann ja nicht
alles dem Ehrenamt dann
aufwaschen. Nee, schon so viel. Ja. Nimm mal den Karneval raus. Jede Karnevalsgesellschaft. Wir haben gesagt, wir haben 80 ordentliche, im ganzen Sinne 130 mit hospitierenden, fördernden. Und jede Gesellschaft hat irgendwie seinen karikativen Zweck. Fast jede Gesellschaft macht noch eine Kinder- oder eine Alten- oder Seniorensitzung, sammelt Geld, hat Projekte, bunt gefächert. Nimm das mal alles sozial raus. Dann sehen wir aber hier verdammt schlecht aus. Und dann haben wir noch gar nicht angefangen mit irgendwelchen Torburgen, die von den Gesellschaften finanziert werden, mit irgendwelchen Brunnen, Denkmälern und.
Wir waren gerade beim Glas halb voll, halb leer. Manchmal ist es halt gar nicht so einfach, so sehr ich auch es so formulieren will, dass das Glas halb voll ist. Aber wenn man jetzt auch wieder auf die Zahlen guckt, die in den letzten Wochen und Monaten kursierten rund um den Karneval, dann ist es halt schwierig, das Glas halb voll zu betrachten. Denn wenn ich überlege, dass die Schull- und Fädelzüge in großer Gefahr offenbar sind, also die Verantwortlichen haben sich zumindest in die Richtung geäußert. Wenn ein Festkomitee, es ist ja öffentlich einsehbar und berichtet worden, 500.000 Euro Minus macht in einem Jahr, dann macht man sich schon Sorgen, denke ich. Und ich finde dein Lied einfach so klasse, dieses Karneval, weil da so geile Sätze drin sind. Und da ist ja auch die Rede davon, in 100 Jahren wollen wir immer noch dieses Kribbeln verspüren. Aber machst du dir da manchmal Sorgen, dass wir dann, wir jetzt nicht in 100 Jahren, aber dass wir in 10, 20 Jahren noch so positiv darüber sprechen können?
Ja, es werden immer Krisen im Karneval. Ne, die natürlich auch an der Weltpolitik und an allem sich immer natürlich auch seinen Anteil haben. Wenn ich aber jetzt auf der anderen Seite sehe, natürlich sieht es beim Festkomitee Rosenmontag und so schwierig aus, aber das liegt auch jetzt nicht unbedingt, also das kann, muss man jetzt anpacken, das muss man regeln, da müssen wir Wege finden und ich glaube, die sind auch zu finden. Schul- und Fädelzüge, ich hatte letztens noch eine schöne Altstadttour mit einem alten Festkomitee-Präsidenten, er sagte, ja, dann lassen wir es jetzt anpacken, wir finden Wege. Ne? Also ich glaube, das ist hinzukriegen, auch wenn es schwierig ist. Weil auf der anderen Seite sind die ganzen Säle, also jetzt um die ganzen Veranstaltungen um den 11.11. rum. Und wenn du jetzt siehst und hörst durch die Gesellschaften durch, die Karten sind noch nie so gut verkauft worden wie dieses Jahr. Ne? Und das, wenn man das mal gegeneinander legt, finden wir da garantiert eine Lösung. Und es geht auch in 100 Jahren weiter, wie das dann unterm Strich aussieht. Steht auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Wir haben halt ein paar Probleme, die vor allen Dingen durch die Corona-Pandemie herkamen. Als durch die Pandemie es keine Veranstaltungen gab, haben sie auch viele, die in diesen Branchen gearbeitet haben, andere Jobs gesucht und sind nicht wieder zurückgekehrt. Als es dann wieder losging, standen plötzlich viel weniger Personal zur Verfügung, was Bühnenbau, Security, alles diese Dinge regelt, weil die mittlerweile in anderen Berufen waren und die konnten, die noch da waren, konnten die Preise etwas hochschrauben. Dann kam dazu die Angst halt auch von Verwaltungen, dass irgendwas passiert, wird immer größer. Man will sich überorganisieren, damit auch bloß nichts passiert. Und man hat es jetzt traurigerweise jetzt auch zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt gesehen in Magdeburg, trotz Pollern und so weiter, es kann immer wieder was passieren. Aber man will es irgendwie verhindern und deshalb werden immer mehr Anforderungskataloge an alle Vereine, Gesellschaften geschickt. Und das führt jetzt dazu, dass gewisse Veranstaltungen so viele Kosten mit sich bringen, dass es dann trotz toller Verkäufe an Tickets unterm Strich macht die Gesellschaft noch immer ein Minus, weil sie müssen eine Bühne dahin stellen, sie brauchen Techniker dafür, sie brauchen Security, sie brauchen Sanitätsdienste. Bei so Zügen wie beim Schul- und Fädelzug wurde umgerechnet, steht alle, oder Rosenmontag so ist das, zählt alle 10 Meter ein Sanitäter in Köln. Also das ist eine Menge, die dann verlangt wird und da ist die einzige Chance, dass dort wieder ein Umdenken stattfindet, dass man sagt, wir müssen da wieder etwas runter von diesem Anspruchsdenken, dass wir die gesamte Stadt absichern können bei so einem Event, weil du kannst es trotzdem nicht.
Nein, das ist ja utopisch, daran zu denken, dass man das alles jetzt damit heilen könnte, obwohl noch mehr hinstellen, noch mehr machen. Nein, so traurig wie das ist, aber wie du sagst, Marcel, es kann halt jederzeit was passieren. Das ist halt, hört sich blöd an, aber es ist vielleicht auch eher mittlerweile ein Risiko, was man mit sich trägt, wenn man rausgeht aus der Haustür, so schlimm wie das ist. Ne? Und ja, und wir sind so gut organisiert. Und der Karneval in allen seinen von oben bis unten organisiert ist im Eventbereich so gut. Was da Laien machen, die da sitzen in den Gesellschaften und ihre Veranstaltungen planen, das ist schon Königsdisziplin, was wir da machen. Und natürlich werden die Karten teurer, die ganzen Kosten, die du als Eventler schon hast, die fliegen den Gesellschaften genauso um die Ohren. Ne? Also das ist natürlich, da muss ganz neu ein Pack an reingenommen und mal wieder vielleicht auch in dieser ganzen Orga-Sache mal ein bisschen Cooldown.
Zum Schluss würde ich noch gerne so einen Gegensatz machen zu Tradition und Moderne. Denn einerseits wird ja Moderne immer glorifiziert und man muss moderner werden, aber oft ist es ja nun mal auch wichtig, Tradition zu wahren, gerade auch im Karneval. Und gerade jetzt auch zum Thema Finanzen. Bisher ist ja komplett ausgeschlossen, dass beispielsweise im Rosenmontagszug Werbung stattfindet. Wäre das ein Weg aus eurer Sicht, sich solchen Themen zu öffnen, oder ist es da Fraktion Tradition?
Ich finde, das ist schon, also wir sind ja schon weite Schritte gegangen. Also wenn man mal rechts und links vom Rosenmontagszug schaut, jetzt vielleicht nicht direkt auf die Persiflage, haben wir ja Werbung. Also wir haben sie jetzt hier nicht in den Persiflagen drin. Es trägt auch kein Festkomitee-Präsident eine Käppi mit irgendeiner Magenta-Mütz oder was weiß der Kuckuck. Aber wenn du dann schon schaust mal, was da am Zugrand passiert an Werbung, ich finde, das ist okay, alles gut, aber da ist auch jetzt dann auch mal gut, ne?
Ja. Also du kannst jetzt nicht einen kompletten Werbetruck dazwischen schalten, dann wird es wirklich irgendwann, hat es nichts mehr mit dem Fest zu tun. Und wie auch das Festkomitee selbst sagt, wie wollen wir denn kritisch werden oder persiflieren mit unseren Wagen, wenn dann 3 Meter vorher der Werbewagen von einem Automobilhersteller.
Wenn die Seele schon verkauft ist,
genau,
ne?
Ja. Das funktioniert nicht. Und auch in Sachen, sag ich mal, Einnahmensteigerung, wir haben schon sehr viele Tribünen. Also es gibt Bereiche, wo du nur noch Tribünen siehst, wenn du beim Zug hingehst. Und auch da, selbst wenn du sagst, wir verkaufen noch mehr Tribünen, du findest ja auch keinen mehr, der dir eine Tribüne baut. Auch das ist das Problem. Und die musst du auch erstmal wieder
verkaufen. Die sind auch mittlerweile, gehen jedes Jahr höher, ne?
Genau, das ist auch das Problem, weil früher haben wir gern so Firmen mal eben so 50 Mitarbeiter eingeladen. Aber auch in Firmen geht das nicht mehr heutzutage so ohne weiteres mal eben, dass du deine gesamte Belegschaft einlädst auf so eine Tribüne und so. Das ist alles so. Und daher, also ich glaube, bei der Einnahmenseite, die Teilnahmegebühren vom Zug wurden dieses Jahr schon verdoppelt für die Leute, die mitgehen. Da ist nicht mehr viel zu holen. Wir können nur auf der Kostenseite rangehen. Und das muss wieder runter reguliert werden.
Anderes Thema, Tradition, Moderne, Frauendreigestirn. Weil aus meiner Sicht, das hat ja gar nichts damit zu tun, dass man sich dem nicht öffnen will. Nur das ist ja schon auch, finde ich, ein traditionelles Thema. Es waren halt immer 3 Männer in diesen Rollen. Wie positionierst du dich da?
Ich bin da in dieser Sache, mir wird das zu hoch gekocht. Ich sag, wenn sich da 3 Mädels bewerben, die einfach ein geiles Konzept haben und gut sind und heilsam rechte Fleck und für eine tolle Session stehen, Gott ist mir das recht. Aber ich mag es nicht immer jetzt den Druck da so drauf zu tun, wo ich sage, ja, wir müssen aber jetzt, nee, wir müssen, eh sind's ja nichts. Wir müssen erstmal 3 Personen finden, die es schön machen. Egal, ob Männlein, Weiblein oder jetzt dieses Jahr die Stadtgarde, das ist... Mir ist da oftmals zu viel Druck auf dieses Thema. Denn wenn wir 3 tolle Menschen haben, die das toll verkaufen, dann warum denn nicht? Ja, ist doch gut. Aber bitte, meine Güte, man muss es nicht immer alles überkochen, ne?
Bin ich gleicher Meinung. Also es ist auch wieder so ein mediales Thema, weniger jetzt auch von lokalen Medien, auch überregionalen Medien. Erzählte mir letztens auch Christoph Kuckelkorn, Festkomiteepräsident. Es war mal ein Reporterteam von einem bundesweit erscheinenden Magazin bei einer Sitzung und haben dort die Leute befragt, wollt ihr nicht auch mal ein weibliches Dreigestirn? Nach dem 20. Interview haben sie abgebrochen, weil niemand die O-Töne geliefert hat, die sie sich vorgestellt hatten. Die dachten, die kommen jetzt hier in den Saal und alle sagen, ja, muss ja mal. Nein, es ist egal, wer jetzt in dieser Rolle steht, der Charakter muss stimmen. Und wie er sagt, wenn wir nächstes Jahr vielleicht 3 Frauen oder 2 Männer, 1 Frau sich bewerben und das Team funktioniert, dann ist es doch super. Also das wird sicherlich natürlich die Wahrscheinlichkeit, es gibt auch immer mehr Gesellschaften mit weiblicher Beteiligung, dass da irgendwann vielleicht mal 1, 2, 3 Frauen im Dreigestirn drin sind, wird wachsen. Aber dieses gezwungene, wir müssen das jetzt, damit wir nach außen sagen können, jawohl, Köln ist so fortschrittlich, das kann mit dem Vorschlaghammer, bin ich nicht dafür.
Ja, das ist ja genau das, was du sagst. Wir haben mittlerweile, jetzt einfach nur geschätzt, haben wir mittlerweile 5, 6, wenn nicht noch mehr Damengesellschaften, die einen tollen Job machen, die einen tollen Karneval organisieren, wo die Mädels echt richtig Spaß haben. Und das ist ja vom Prozentsatz der anteiligen Gesellschaften des Festkomitees ja schon irgendwann, und es werden ja nicht weniger, es werden ja auch mehr, was auch wunderbar ist, was doch alles super. Wir haben Familiengesellschaften, wir haben Herrengesellschaften bei den Chors, wir haben die Damengesellschaften, die Mischung macht die Musik. So, und wo ich dann auch immer froh bin, dass wir in einem Traditionschor, wo ich jetzt erst von reden kann, ich immer begeistert bin, wie viele junge Anwärter wir jedes Jahr haben, wie viele neue Tänzer kommen, wo wir sagen, ja, wir wollen alles moderner, wir wollen immer, nee, die kommen ja nicht zu uns, weil sie es noch moderner wollen, weil ein Traditionskorb, wisst ihr nur, oder wissen wir alle, auch die Zuhörer, ist einfach ein sehr traditioneller Haufen. So, und wir haben null Nachwuchssorgen. Und das ist ja auch ein Zeichen.
Es gab 2016 eine Bewerbung bisher von dem Team der Kolumbien für das Dreigestirn. Seitdem hat sich noch nicht jemand wieder beworben. Das zeigt ja nicht, dass es abgelehnt wird, sondern es kommt einfach bisher noch keiner, der sagt, was wir auch im letzten Podcast besprochen haben, ich traue mir das zu, 8-9 Monate mein Leben nur für dieses Amt auszurichten, aus dem Beruf auszuscheiden, der Familie nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Das ist das Problem. Du musst die Leute auch erstmal finden. Und deshalb, man kann immer schnell von irgendeinem Schreibtisch aus sagen, ah, Köln sperrt sich dagegen. Nein, es gibt einfach noch nicht die Kandidatinnen, aber die werden kommen. Das ist völlig normal und dann werden wir da genauso viel Spaß mit haben.
Ich glaube, beim Thema Tradition, Moderne, solange als Kamelle im Rosenmontagszug keine Dubai-Schokolade geworfen wird, ist es noch nicht zu spät. Ne?
Lass mal froh sein, dass vom kleinen Gardisten oder von jedem, der da mitläuft, immer noch so viel Geld in die Hand genommen wird, so viel Kamelle zu schmeißen. Ne? Das ist schon, finde ich immer Wahnsinn, wenn ich so mitkriege, was manches Mädchen und Jungen im Zug, ob Tanzgruppe, was da geworfen wird. Und wir wissen alle, was das kostet. Das malt sich ja keiner aus. Ne, auch erklär mal dem Schwaben, er soll jetzt mal zu Hause mal einen Schrank aufmachen und ne, also das wird schwierig, ne?
Da muss man einfach nur mal bei Zügen außerhalb von Köln mal hingehen, wenn ich schon mal irgendwo in anderen Regionen bei Zügen war. Da brauche ich keine Tüte mitnehmen, weil so, was da nur geflogen kommt, das kannst du in die Hosentasche stecken. Und das ist in Köln natürlich was anderes. Also von daher.
Als Schlussfrage an euch beide. Wenn jetzt viele zuhören, zuschauen, die jetzt auch nicht so drin sind im Karneval, die vielleicht auch nicht selber organisiert sind oder Mitglied in einer Gesellschaft sind, was hättet ihr so als einen Tipp für die nächsten jetzt noch 6 Wochen, was man unbedingt in Köln, ob jetzt als Kölner oder Zugereister, erleben sollte? Was wäre so das Highlight, was ihr jedem nahelegen würdet?
Ich bin ja immer noch so ein Zugfreund. Ich immer denke, mal zu erleben, was für Dimensionen das hat, einfach mal unseren Zug zu erleben. Natürlich, Sitzungskarneval ist auch alles gut, Arena ist auch alles wunderbar, aber ich finde, ich bin halt echt so ein Zugfreund. Ja.
Ich bin der Kneipenkarnevalsfreund. Das ist natürlich immer schwieriger, auch dort reinzukommen, weil auch immer mehr Kneipen mittlerweile mit Ticketing arbeiten, um das so zu handeln. Aber wenn es irgendwie möglich ist, sollte man sich mit 10 Freunden irgendwo Karten besorgen für eine Kneipe und dann mal so einen ganzen Abend schön schunkeln, singen, dann weiß man, was Karneval bedeutet.
Vielen Dank an euch beide für die Expertise, dass wir vor allen Dingen auch 2 Sendungen bei Bis der Nobel brennt mit euch füllen durften. Vielen lieben Dank. Ich habe auch in der 2. Sendung wieder was gelernt. Das Glas ist definitiv halb voll. Am besten ist es natürlich auch noch frisch gezapft. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr allgemein interessiert seid an Bis der Nubbel brennt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal auf Spotify oder auch auf den anderen gängigen Podcast-Portalen. Als Videocast gibt's das Ganze zu sehen bei YouTube und bei Instagram. Alle Links findet ihr aber natürlich hier auch in den Shownotes. Ich sag danke, mein Name ist Björn Lindert. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis der Nubbel brennt.
Bis der Nubbel brennt ist eine Produktion von Goodwill Run und der Streaming Factory. Redaktion Alexander Haubrichs, Host Björn Lindert. Bis der Nubbel brennt.